ARD. Bevor es losgeht, in diesem Podcast kommen Beschreibungen von Gewalt, psychischen Erkrankungen und Queerfeindlichkeit vor. Passt beim Hören auf euch auf oder hört die Folgen zusammen mit einer anderen Person, wenn euch das belastet. Es gibt da einen Mann, der hat jahrelang versucht, Raphaels Mörder zu schnappen. Roland Marxer, der Chefermittler des Falls. Sogar später, als er schon in Pension ist, geht er den Fall immer und immer wieder durch. Mit ihm kann ich leider nicht mehr reden. Vor ein paar Jahren stirbt Marxer bei einem Wanderunfall. Aber kurz vor seinem Tod gibt er der Zeit ein letztes Interview. Und darin deutet er etwas an. Etwas, das den Fall noch einmal in eine ganz andere Richtung lenken könnte.
Wenn ich diese Tathypothese, die ich jetzt nach langer Zeit mir als Ergebnis zurechtgelegt habe, wenn uns die damals früher gekommen wäre, dann wäre vielleicht, hätte man sich früher darauf gestürzt, dann wäre die Chance besser gewesen.
Der Journalist Manuel Bogner hat das Interview damals mitgeschnitten und uns die Aufnahme geschickt.
Die Hypothese, die ich jetzt heute habe, die ist mir erst nach langer Zeit, nachdem alles andere, nach vielem Grübeln, ist mir gekommen, dass so wahrscheinlich der Ablauf war.
Ja, wollen Sie was dazu sagen?
Nö, die Kriminalpolizei in Ulm kennt die Hypothese.
Okay.
Und ich... Also Sie können was damit machen oder nicht machen.
Marxer hat ganz offenbar eine Theorie. Aber so richtig rückt er damit nicht raus. Bis er irgendwann das hier sagt.
Wir haben nicht den richtigen Personenkreis erwischt. Bei den Überprüfungen. Wir haben nicht diesen Personenkreis erwischt, der in Frage gekommen ist.
Nicht den richtigen Personenkreis überprüft. Das ist Polizeisprache für, wir haben da wen übersehen. Eine Gruppe, von der er denkt, darunter könnten die Täter gewesen sein. Im Interview sagt er es nicht. Aber Bogner, der Journalist, ruft ihn danach nochmal an. Und dann verrät ihm Marxer offenbar, wen er gemeint hat. Menschen, die damals in Ulm als gewaltbereit galten. Als queerfeindlich. Die in Ulm mehrere Verbrechen begangen haben. Sogar Morde. Menschen, die längst wieder zurück bei ihren Familien sind. Am anderen Ende der Welt. Amerikanische Soldaten. Das ist Der Schrei. Der rätselhafte Fall Raphael Blumstock. Ein Podcast vom SWR. Und mir, Chiara Battaglia. Folge 4, Die vergessene Spur.
Also, dann fahren wir los, durch in die Nacht. Müssen wir gucken, dass wir die Jacken hier irgendwie
stauen.
Es ist Winter und so um die 5 Grad. Ich sitze in einem Taxi. Ich bin nämlich auf Zeitreise in die 80er. Und dafür habe ich genau den richtigen Fahrer.
Jetzt machen wir erstmal ein bisschen wärmer. Weil es nämlich in Ulm, wie wir so sagen, 2 Kittel kälter ist als in Stuttgart.
2 Kittel?
Also 2 Grad. Also 2 Jacken. 2 Jacken.
Mein Fahrer heißt Uli Andelfinger. Er war lange Zeit der Chef des SWR-Studios in Ulm. Für meine Mission aber noch viel wichtiger, vor seiner Karriere im Journalismus war er Taxifahrer in Ulm und Neu-Ulm, das auf der anderen Seite der Donau liegt und zu Bayern gehört. In den 80ern chauffiert Uli an den Wochenenden unzählige Leute durch die Nacht. Geschäftsleute, Partygänger, Rocker und amerikanische Soldaten.
Das war schon kernig, weil da ging es halt dann los. Die haben dann ihren strammen Marsch-Blues-Gesang gehabt. Und der Sergeant hat immer vorgesungen. Ich habe es nie verstanden, worum es da ging. Ne? Ja, I'm walking down the rainy road. Das war natürlich die Nummer damals.
Wenn man wissen will, wie die US-Soldaten damals außerhalb vom Dienst tickten, gibt es wahrscheinlich keinen besseren Experten als Uli. Denn die hier stationierten Soldaten, die GIs, gehörten damals zu seinem Kerngeschäft. Klar, jetzt ist es nicht mehr so ganz wie früher. Die 80er sind vorbei, die GIs sind weg und Uli ist nicht mehr der Student von damals mit den langen blonden Haaren. Wir steigen auch nicht in seinen alten VW Jetta ein mit dem abgegriffenen Schaltknüppel, den er damals fahren musste, sondern in einen weißen Ford vom SWR.
Also so ganz doll sind meine Ortskenntnisse dann halt auch nicht mehr, aber ich weiß jetzt wieder wohin. Jo. Ja, jetzt mache ich was Illegales, mache einen U-Turn. So.
Als die Reifen übers Pflaster rollen, ist Uli wieder ganz schnell der Alte.
Ich fühle mich gerade wie damals. beim Taxifahren. Aber keine Angst, ich habe das Taxifahrerblut noch. Euch passiert nichts hier.
Ich merke das schon.
Und im Taxi, nach einer durchzechten Nacht, wird selbst der disziplinierteste Soldat auf einmal redselig.
Da steigt einer ein und sagt halt, woher kommst du eigentlich? Ja, I come from Arkansas, Wisconsin. So, und solche Sachen. Ne? Und er hat gesagt, hey, you got a good handling. Aha. Hey, boy, you got a good handling. Was? Und dann hat er mir das nochmal buchstabiert. You got a good handling. Also der meinte, so wie ich mit der Kupplung umgehe und so mit dem Gang, es sei richtig cool, es sei richtig nett, ja, richtig, richtig nice, wie ich das mache. Ja. Und so hat man halt Smalltalk gemacht.
Okay.
Ja.
Die Deutschen und die US-Soldaten, das lief eine lange Zeit ziemlich harmonisch. Nicht nur bei Uli im Taxi.
The tallest cathedral spire in the world dominates the city of Ulm.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Neu-Ulm amerikanische Besatzungszone. Am Stadtrand ziehen die amerikanischen Soldiers in zwei Kasernen, Nelson und Wiley.
Wiley Barracks is the home of the 1st Battalion, 81st Field Artillery, one of three Pershing Battalions in Germany.
Und die SoldatInnen werden erstmal herzlich in Empfang genommen. Klar, sie sind die Befreier. Sie haben geholfen, die Nazis zu stürzen und den Frieden gebracht. Von Jahr zu Jahr gehören die AmerikanerInnen immer mehr zu Ulm. Und Uli fuhr sie mit seinem Taxi durch die Nächte.
Jetzt fahren wir über die Brücke, über die baden-württembergisch-bayerische Grenze und fahren nach Neu-Ulm.
Und dann sind es nur noch wenige Abzweigungen bis in die USA, also bis zum Wiley, der amerikanischen Kaserne.
Wiley ist jetzt ein Wohngebiet, relativ dicht besiedelt mit neuen Häusern. Und war früher, das waren die Barracks, also die Wohnungen. Mhm. Und auch das Militärgelände der US-Soldiers. Da fahren wir jetzt mal rein. Mhm. Bin ich früher auch immer mit dem Taxi hin, natürlich.
Ja.
Und dann sind wir da. In Little America. Eine Kirche, ein kleines Diner. Alles sieht so aus wie die typisch amerikanische Kleinstadt. Sogar die Straßen wurden quadratisch angelegt und heißen bis heute Washington Allee, John F. Kennedy oder Louis Armstrong Straße.
Durch die Amis ist es schon, hat es schon einen coolen Vibe gegeben damals, muss ich sagen.
Die haben dann auch wahrscheinlich ihre Musik mitgebracht und so und
ja, klar.
Ihren Slang.
Ja, klar, die Stadt war schon voll mit den GIs.
Die GIs haben damals ihre eigenen Shops. In den Kasernen wird Englisch gesprochen und mit Dollar bezahlt. Es gibt Football- und Baseballfelder, ein Kino, einen eigenen Club und sie haben sogar ihre eigene Polizei.
Ah ja, der Military Police, 20 Meter Abstand, wenn es irgendwie ging. Ja.
Krass, das ist crazy.
Und scheinbar hatte die auch gut zu tun.
Ich habe da wirklich bestimmt 5-6 Jahre die Stadt sehr, sehr intensiv erlebt. Also nachts war das Gotham City. Das war richtig, wirklich.
Ja.
Gotham City, also diese düstere Verbrecherstadt aus Batman, in der nachts die Schurken ihr Unwesen treiben und irgendwie immer dicke Nebelschwaden über der Stadt hängen.
Nachts, vor allem nachts natürlich, hat es dann schon gebrodelt auch. Ja. In jeder Hinsicht.
In Gotham-Ulm trafen sich GIs, Rocker und Zuhälter zum Partymachen.
Hast du da so eine Anekdote, die diese Gewalt irgendwie so widerspiegelt?
Frau Masters Bierbar in Neu-Ulm. Furchtbare Spelunke. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und ich bin da mal reingekommen und da ging es richtig ab. Ja. Da haben die gesoffen wie die Tiere. Und mir ist halt ein Bierkrug mal hier wirklich ganz, ganz knapp am Kopf vorbeigeflogen. Und da war, die standen auf den Tischen und haben gegrölt und gemacht und getan. Und ich habe schon gedacht, das war's jetzt, ja.
Richtig gewaltbereit.
Zoff wollten die machen, ja.
Wenn die GIs bei Uli ins Taxi steigen, dann haben sie oft ein ganz bestimmtes Ziel.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well.
Die haben ihren Spaß gesucht und die haben auch, viele haben natürlich gefragt, hey, you got a girlfriend? Also sie sind ins Taxi eingestiegen und eigentlich wollten sie das nächste Etablissement. Uchi Kuchi, klar.
Okay, I get it. Also die wollten sich auch austoben. Und du hast die dann auch in die Bordelle gefahren.
Ich habe die natürlich, das war wirklich also wie ein Shuttle. Tatsächlich, du bist halt hier in von der Wiley Barracks, in Ersten Barracks losgefahren, bist dann in die Bordelle, in die einschlägigen Etablissements.
I can't resist you, what good is that?
Und dann fährt Uli auch mich noch stundenlang durch die Nacht und zeigt mir die Bordelle und Bars von damals, bis ich irgendwann wieder im Ulmer Stadtzentrum ankomme.
Danke für die Fahrt, was macht das jetzt?
Was hätte das jetzt gemacht in D-Mark? 80 Mark.
80 Mark so viel?
Naja, 80 Mark mindestens. Und wenn ihr jetzt noch reinkotzt, dann kommt 2x 80 drauf.
Ich habe meinen Magen heute im Griff.
Sehr gut, sehr gut.
Nach meiner Taxifahrt durch Gotham City muss ich immer wieder an eine Sache denken. Könnte es vielleicht wirklich sein, dass der Kommissar Roland Marxer recht hatte, dass amerikanische GIs Raphael getötet haben könnten? Wenn ich rausfinden will, ob da irgendwas dran ist, muss ich die amerikanischen Soldaten finden, die damals hier waren. Aber das ist gar nicht so einfach. Wir klicken uns tagelang durch Militärarchivseiten im Internet und steigen mit der Taschenlampe in das Zeitungsarchiv der Neu-Ulmer Zeitung. Im Halbdunkeln arbeiten wir uns durch hunderte vergilbte Artikel. Wir versuchen sogar, uns in Facebook-Gruppen von amerikanischen Veteranen einzuschleusen. Aber am Ende ist das, was wir suchen, direkt um die Ecke. In Neu-Ulm. In Little America.
Hi. Wir wollen zum Veteranentreffen. Das müsste heute hier sein. Das ist immer so ein Stammtisch, einmal im Monat.
Ah ja, das ist nebenan.
Nebenan.
Ja,
sind da schon Leute?
Da sind schon einige.
Okay, cool.
Okay. Also einfach, ich hoffe, der Name sagt
mir. Ja, so ältere Männer, genau. Die amerikanischen Akzent vielleicht schon. Ja. Okay, alles klar. Machen wir, danke schön.
Meine Kollegin Nele und ich sind im Edison Bistro, in der Edison Allee im Wiley, da, wo ich schon mit Uli lang gefahren bin. Die Kellnerin zeigt auf eine Schiebetür und auf einmal stehen wir mitten in einem großen Saal. Ich sehe lauter ältere Männer in Jeans, die Bier und Eistee trinken und sich in so einer Mischung aus American English und Schwäbisch unterhalten. Irgendwer hier weiß vielleicht irgendwas über den Fall. Aber ich kann jetzt auch nicht einfach an den nächsten Tisch gehen und fragen, hey, habt ihr Raphael umgebracht? Also heißt es Blend In. Gar nicht so einfach zwischen all den Kriegsveteranen.
Hallo. Sind wir hier richtig beim Veteranentreffen?
Ja.
Seid ihr Veteran?
Nein. Aber wir sind sehr interessiert.
Would you mind if we give you a microphone so we can chat a little bit?
Well, first of all, what is your purpose now? What are yes. you?
So, ich erkläre es mal auf Deutsch, aber Sie können ruhig auf Englisch antworten. Wir machen einen Podcast, da geht es so grob um die 90er.
Die anderen im Raum schauen zu uns rüber. Ein paar runzeln die Stirn. Irgendwie herrscht gerade eine komische Stimmung. Und ich bin mittendrin. Ich glaube, Raphael hätte das hier gefeiert. Er hätte sich wahrscheinlich einfach dazugesetzt und von den Tellern der GIs gegessen. Aber ich bin nicht so mutig. Also lassen wir die Veteranen ihr Schnitzel fertig essen und setzen uns an den einzigen freien Tisch und bestellen erstmal was. Ein Eistee und ein Bier. Und irgendwann haben wir Glück. Drei neugierige Veteranen kommen zu uns an den Tisch.
Can I give you the microphone?
I guess, yeah.
I would.
I'm not very good at speaking now.
No. Do you prefer English or German?
It doesn't matter. I'll forget to talk properly.
Yeah.
Wenn Deutsch geht,
yeah.
ich vielleicht. Sie muss mir sagen, dass Deutsch gut ist.
Perfekt.
Der Älteste von ihnen stellt sich als Keith vor. Typ freundlicher Opa von nebenan. Aber ganz so brav, wie er aussieht, war er wohl nicht.
What did you do? Party all night? So what did you do?
I was just having fun. I was out all night.
Yeah, that's what I meant.
I didn't. Didn't party. That's a nice word for a party.
Okay. So what did you do?
Everything.
Okay.
Die drei grinsen sich mit einem verschmitzten Lächeln an, so nach dem Motto: Wenn ihr wüsstet. Die wilden Partys, von denen mir Uli im Taxi erzählt hat, scheinen schon mal nicht ganz so weit hergeholt zu sein. Aber was ist mit Raphael? Ich taste mich ganz langsam vor und frage vorsichtig, ob es denn auch mal Probleme gegeben hätte. Und auf einmal fangen sie an zu erzählen von Drogenproblemen ihrer Kameraden, wie sie sich mit anderen Männern beim Feiern gehen um Frauen geprügelt haben und von heftigen Straßenschlägereien. Und dann sagt Keith auf einmal das hier.
You can go downtown, get in a fight, kill somebody. The Americans over here, they were, I don't know how, barbarians.
Oh, right?
Yes.
Really?
Yes, that's what we were.
Keith meint, die GIs, die hier in Neu-Ulm stationiert waren, das waren Barbaren. Dass einige sogar Menschen getötet hätten. Als wir damals im Zeitungsarchiv diese ganzen vergilbten Artikel von früher durchgeblättert haben, da haben wir tatsächlich von mehreren Morden gelesen. Viele SoldatInnen waren kriegstraumatisiert und haben sich mit Drogen betäubt. Vor allem Heroin war ein Riesenproblem. Und das ist nicht alles.
And homosexuality.
Well, now, during our time, there was a no-go.
Das US-Militär war damals ein extrem queerfeindliches Umfeld, in dem queere Menschen systematisch diskriminiert wurden. Es gab unter den amerikanischen Soldaten also gewaltbereite Menschen, die vielleicht auch ein Problem mit Raphaels Auftreten gehabt haben könnten. Im Edison-Bistro spreche ich Keith und die anderen dann auf das an, warum ich eigentlich hier bin.
I want to tell you why I was asking you about homosexuality and crime. Because in 1990, there was a murder at Münsterplatz.
1990.
Münsterplatz.
Münsterplatz. No, I wasn't even here in 1990.
Keith und die anderen sagen, sie waren damals nicht da und haben nichts davon mitbekommen. Ich starte aber noch einen letzten Versuch. In Raphaels Gesicht wurde ja dieser Schuhabdruck gefunden, der grundsätzlich ja auch zu einem Militärstiefel passen könnte.
Und was für Schuhe haben Sie so haben die GIs getragen?
Eddie, when you went downtown,
yeah.
What type of shoes did you wear? When you were in the military?
Yeah.
What type of shoes did you wear?
I always had sneakers on.
Okay, Sneaker also. Das muss natürlich nichts heißen, aber trotzdem bin ich ein bisschen enttäuscht. Auch sonst erfahre ich nämlich an dem Abend nichts mehr. 1991, ein Jahr nach Raphaels Tod, verlassen die AmerikanerInnen ihre Kasernen. Wenn es wirklich GIs waren, die Raphael umgebracht haben, wären sie also nur Monate nach der Tat außer Landes gewesen. Nach langer Recherche bin ich am Ende gefühlt fast wieder auf Null. Es ist ein Gefühl, das ich nicht zum ersten Mal habe in den letzten Monaten. Es ist, als ob jede Spur, der ich nachgehe, irgendwann im Nichts endet. Verblasst nach all den Jahren. Und ich glaube, es gibt jemanden, der dieses Gefühl nur zu gut kennt. Der Kommissar, auf dem jetzt alle Hoffnung liegt. Manuel Köhler.
Ist die Asservatenkammer auch im Keller, wie man sich das so vorstellt?
Ja, tatsächlich sehr klischeehaft.
Ja.
Wobei das jetzt nicht oder keine klassische Asservatenkammer ist.
Ja.
Das ist jetzt speziell einen Raum, den ich für meine Asservate, für meine Cold Case Asservate im Keller zur Verfügung habe.
Er hat zugestimmt, mir das zu zeigen, was vom Fall Blumenstock noch übrig ist. In der Ulmer Polizeistation gehen wir die Treppe nach unten in den Keller. Hier sind dicke Betonwände, Leuchtröhren und...
Warum liegt denn hier so viel Klopapier?
Das ist tatsächlich sozusagen der Vorratsraum unserer Reinigungskräfte.
Ach so, okay.
Dann bleiben wir vor einer Tür stehen. Köhler öffnet sie mit seinem Schlüssel. Es ist eigentlich nur eine kleine Kammer, ein paar Quadratmeter. Ein Waschbecken mit Spiegel, die Klimaanlage brummt. Insgesamt reihen sich vielleicht 4-5 Regale aneinander.
Ja, in dem Bereich, was Sie hier so sehen, das ist jetzt
okay.
Ihr Fall, sag mal.
Sachbearbeiter Meyer und Köhler, Cold Case Blumenstock Raphael. Tatzeit 4.11.1990, Tatort Ulm, Münsterplatz. Karton 2 von 2. Darunter Karton 1 von 2.
Gut, da ist jetzt die Kleidung drin, unter anderem.
Mhm.
Können da gern mal einen aufmachen, das dürfte.
Ja.
Er zieht den Karton aus dem Fach. Ein ganz normaler Umzugskarton eigentlich. Und darin Tüten. Die man auch aus Krimis kennt. Verschlossen natürlich.
Sieht so ein bisschen aus wie ein zugeschweißter Kleidersack oder eine zugeschweißte Mischung aus Plastiktüte und Kleidersack.
Darin sind alle Sachen, die man in Raphaels Zimmer fand. Notizen, Fotos, seine Bettwäsche und alle Kleidungsstücke, die er in der Nacht getragen hat.
Ich finde es gerade schon, man
Schauen
ist
Sie.
Ihm dadurch ja sehr nah.
Das also. Ist zum Beispiel
Soll ich halten?
Das eingetrocknete Blut.
Und das war seine Jacke oder was war das?
Das ist der Pulli, den er an dem Tatabend getragen hat. Das ist ein Halstuch.
Nach und nach zieht Köhler die Tüten aus dem Karton. Ein grau melierter Pulli, der Stoff durchzogen von dunklen Flecken. Ein blau kariertes Hemd. Und eine Jacke aus grobem Stoff mit bunten Karos. Das hatte Raphael also an.
Mein Herz klopft gerade voll.
Das ist schon ein eigenartiges Gefühl, wenn man die Kleidung des Opfers in der Hand hat und tatsächlich auch das eingetrocknete Blut des Opfers daran jetzt noch so deutlich erkennt.
Ja. Das sind ja so die letzten physischen Spuren dieser Person. Sonst ist diese Person ja nicht mehr da. Aber das war quasi sein Körper oder in seinem Körper drin, an seinem Körper dran. Das macht schon traurig. Ich bin gerade irgendwie so, das macht einen ein bisschen traurig.
Das kann, das kann ich nachvollziehen. Das, also, mich stimmt sowas immer nachdenklich.
Ja.
Ja, allein, weil halt zwischenzeitlich 35 Jahre in dem Fall vergangen sind. Und dann hast du hier das, was, wie soll ich sagen, das ist mit das Letzte, was von ihm übrig geblieben ist jetzt. Das ist tatsächlich die physische Verbindung zwischen meiner Tätigkeit und dem Opfer. Ohne das jetzt überdramatisieren zu wollen, wird es dadurch auch ein Teil von dir selber irgendwie.
Das ist schon irgendwie ein komisches, mulmiges Gefühl, diese letzten Sachen, die er selber ausgesucht hat, zu tragen. Und das macht diese Tat irgendwie noch mal begreiflicher, dass das auch wirklich, ja, greifbarer, dass das auch wirklich passiert ist.
Ja.
Einen Moment lang ist es still. Ich habe das Gefühl, dass Manuel Köhler und ich gerade genau dasselbe empfinden. Wir sind betroffen über diese tiefe Sinnlosigkeit, die diese Tat hinterlässt. Und irgendwie stehen wir in diesem Moment gemeinsam da. Vor dieser Kiste mit den letzten Sachen von Raphael. Mit genau demselben Ziel vor Augen. Eigentlich bleibt uns nur noch eins: diesen Fall zu Ende zu bringen und die Hoffnung nicht zu verlieren, dass es auch nach all den Jahren noch gelingt, die Täter zu finden. Ich glaube nämlich, das geht. Aber dafür brauchen wir weiterhin eure Hilfe. Und wir spüren, dass euch der Fall auch nicht loslässt. Nachdem die erste Folge draußen war, sind ganz unterschiedliche Rückmeldungen gekommen und sogar Hinweise zu möglichen Tätern. Wenn ihr noch weitere Hinweise habt, schreibt uns oder ruft uns an. Die Nummer und die Mailadresse findet ihr in den Shownotes. Wir gehen allen Spuren nach und geben die Infos nach Absprache auch an den Cold Case-Ermittler Köhler. Nur so viel. Einen Hinweis kannte er auch noch nicht. Der Schrei. Der rätselhafte Fall Raphael Blumstock ist eine Produktion des SWR. Host bin ich, Chiara Battaglia. AutorInnen Nele Grund, Michael Riechmann und ich. Recherche Karin Senz, Nele Grund und Michael Riechmann. Redaktion Alexander Gutsfeld und Benedikt Dietsch. Schnitt und Audiodesign Jo Baumann. Komposition und Arrangements Luca Sartori und Frieda Maurer von Highpitch. Komposition der Titelmelodie Raphael Blumstock, eingespielt von Alvaro Blumstock. Projektmanagement Ellen Scarlett Messing. Social Media Produktion Florian Rimmele. Technische Leitung Manuel Michalski. Produktionsleitung Katrin Tiefenthaler. Produktionsassistenz Surya Maric. Cover und Grafiken Sandra Armberg. Gesamtleitung Carola Oldenkott und Manuel Dörflinger. Ein besonderer Dank geht an Manuel Köhler, die Familie Blumstock für ihre liebevollen Erinnerungen und alle anderen, die mit uns für diesen Podcast gesprochen haben. Ihr habt Lust, die queere Community besser kennenzulernen? Zu erfahren, über welche Klischees sich Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transpersonen und andere queere Menschen so richtig aufregen, was bei ihnen gerade Thema ist und wo es Probleme gibt? Dann hört rein bei unseren KollegInnen Sophia und Dimi vom queeren Podcast Willkommen im Club von PULS. Die beiden Hosts sind selbst queer und teilen eigene Geschichten und Erfahrungen, sammeln vor Ort neue Eindrücke und laden queere GästInnen ein. Die Folgen beleuchten Themen wie, warum sind Coming-outs auch heute immer noch ein großer Schritt? Oder wie können wir mit unserer Sprache niemanden diskriminieren? Und warum werden Bisexuelle oft nicht ernst genommen? Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.